SWR 1, der Feiertag morgen mit Sebastian Frisch.
Übermorgen feiern wir Ostern. Es ist das erste Osterfest seit 2 Jahren, das wir fast wie gewohnt feiern können. Mit der Familie, mit Gottesdiensten und auch mit Konzerten. Viele Chöre hatten jetzt ja eine lange Pause. Auch der bekannte Bachchor in Mainz. 2 Jahre keine Konzerte. Dabei sind vor allem die Matthäus- und die Johannespassion für viele Menschen zur Passionszeit und an Karfreitag was ganz Besonderes. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass das erste Konzert jetzt die Matthäus-Passion ist. Und meine Kollegin Claudia Barthe war beim Probenwochenende in der Mainzer Christuskirche mit dabei.
Sehr viel besser. Und wenn ihr jetzt schaut, dass nach dem Bogen es dann pünktlich weitergeht.
Im Probenraum hinter der Christuskirche in Mainz probt der Bachchor die Matthäus-Passion. Für das erste Konzert nach 2 Jahren Corona-Pause. Michael Langer freut sich sehr, wieder mit dabei zu sein. Die Logopädin singt seit 20 Jahren in der Soprangruppe.
Es ist wie nach Hause kommen, wenn man das lange Zeit nicht gesungen hat. Also das Singen an sich, das Gemeinschaftliche mit dem Chor, aber auch ganz speziell dieses Stück ist für mich ein persönliches Highlight.
So wie ihr geht es vielen Mitgliedern des Bachchores, denn die beiden Passionen von Johann Sebastian Bach gehören zum Standardrepertoire. Normalerweise führt das Ensemble fast jedes Jahr um Karfreitag herum eines der beiden Werke auf. Melanie Leising hat inzwischen aufgehört zu zählen, wie oft sie die Matthäus-Passion schon gesungen hat. Seit 28 Jahren singt sie im Alt. Trotzdem berühren sie der Text und die Musik jedes Mal wieder neu.
Wenn man sie jetzt in der Bibel liest, ist es vielleicht etwas zäh. Ich finde das eine unheimlich spannende, aufregende Geschichte, die eigentlich nur in dieser Vertonung so toll erzählt werden kann.
Wegen der Corona-Auflagen werden diesmal im Konzert nur 30 Sänger mitwirken, gerade mal ein Drittel des Chores. Jeder musste sich allein zu Hause auf das Probenwochenende vorbereiten. Diese Zeit hat sich Bernd Zucke, Oberarzt am Klinikum in Darmstadt, gerne genommen. Denn Bachs Passionen lösen viel in ihm aus, sagt er.
Wenn man die an sich selber ranlässt, dann kommen Dinge zum Schwingen, die man selbst schon erlebt hat. In diesem Fall zum Beispiel ist das auch eine persönliche Aussage für jeden, der selber sterben muss oder der vielleicht auch Menschen kennt, die gestorben sind. Das ist mein täglich Brot in der Klinik. Das ist natürlich jedes Mal ein Fest, wenn man diese Musik singen kann.
2,5 Stunden dauert die Matthäus-Passion. Die meiste Zeit müssen die Sänger im Konzert stehen. Melanie Leising macht das nichts aus. Sie ist immer ganz auf die Musik konzentriert.
Wenn man wirklich so ganz giftig sagt, lass ihn kreuzigen, ja, und das wirklich auslebt, da kann man sich nicht verschließen. Wenn man es authentisch macht, es macht was mit einem.
Also es geht mir um das Komma im ersten Takt. Und dann bei E um den Vokal. E und Zier.
Die Proben laufen gut, obwohl sich die Sänger so lange nicht gesehen haben. Assistenzdirigent Erik Grevenbrock, der die Proben für den musikalischen Leiter Ralf Otto übernommen hat, ist sehr zufrieden. Auch Michael Lange aus dem Sopran ist sich sicher, dass es eine schöne Konzertserie werden wird.
Nach einem solchen Konzert, was wirklich auch anstrengend ist, hinterher geht man raus, sehr emotional, ausgesogen, vielleicht erschöpft, ja. Und trotzdem mit einem Gefühl, dass man was Wichtiges erzählt hat.
Und heute Abend an Karfreitag führt dann der Bachchor die Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach auf. Das Ganze gibt's zu sehen in der Christuskirche in Mainz um 18.30 Uhr geht's los. Auch wenn die meisten von uns die Bilder nur aus dem Fernsehen oder dem Internet kennen, wie geht's erst dann denjenigen, die das alles vor Ort miterlebt haben? Es geht um die Flutkatastrophe im Ahrtal im letzten Sommer. Zerstörte Häuser, Menschen, die fast alles verloren haben. Der Wiederaufbau läuft, aber wie geht's den Menschen? Viele stürzen sich in die Arbeit, aber weil auch die Seele Hilfe braucht, gibt's seit ein paar Tagen das Nachsorgeprogramm für Betroffene im Ahrtal. Was hier jetzt genau angeboten wird, Franziska Grote hat es sich angeschaut.
Im Ahrtal gibt es 8 verschiedene Anlaufstellen, an die sich betroffene Menschen wenden können. Wobei es hier nicht darum geht, aus bestimmten Veranstaltungen auszuwählen. Es soll bedürfnisorientiert gearbeitet werden.
Wir möchten Menschen ein Angebot machen. Menschen, die betroffen sind, freiwillig in die Selbsthilfegruppe zu kommen. Also ohne, dass das jemand verordnet hätte, ohne, dass jemand einen mehr oder weniger bittet, geh doch mal da und dorthin, sondern wir machen Menschen ein Angebot. Betroffene können auf Augenhöhe zusammenkommen und das Besondere an dieser psychosozialen Nachsorge im Ahrtal ist, dass wir begleitete Gruppen, also fachlich angeleitete Gruppen anbieten, als auch Selbsthilfegruppen anbieten, die keine fachliche Anleitung haben, also klassische Selbsthilfearbeit. Das ist das Besondere jetzt an der KISA.
Gül Hollweg ist die Leiterin der KISA, der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen in der Region. Sie möchte Plattformen zum gegenseitigen Austausch unter Betroffenen schaffen.
Das ist das Besondere an der Selbsthilfegruppe. Es wird nicht über die Menschen gesprochen, Menschen sprechen miteinander, kommen ins Gespräch. Endlich jemand, der versteht, was ich sage, der hört, der begreift, wie ich mich fühle. Menschen, die die gleiche Betroffenheit haben, Expertinnen in eigener Sache, kommen zusammen.
Das Programm ist vom Land initiiert, weshalb auch Detlef Platzek eine Rolle spielt. Er ist der Opferbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz. Für ihn steht vor allem im Fokus, die unterschiedlichen Schritte der psychosozialen Versorgung zu ermöglichen.
Dass die Kette von der psychosozialen Betrachtungsweise her, dass die auch nach Möglichkeit dann zur Verfügung steht. Das ist ganz zu Beginn eine Hotline zur Verfügung gestellt mit psychosozialer Beratung. Dann, dass die normale, klassische Psychotherapie zur Verfügung steht. Also das sind Plätze, wo die Menschen hingehen und sich behandeln lassen. Und dann als dritten Teil ein Angebot der Nachsorge. Und das ist das, was sich dann auch Bad 9a oder wir insgesamt da vorgestellt haben.
Und was genau ist seine Rolle als Opferbeauftragter?
Als Opferbeauftragter sehe ich meine Arbeit vor allem darin, dass ich Lotse bin, die Angebote, die es gibt, dann auch an die Opfer bringe, wenn der Bedarf besteht. Und dort, wo etwas fehlt, das zu initialisieren.
Im Ahrtal sind die Bedürfnisse der Betroffenen sehr unterschiedlich. Die einen benötigen konkrete Hilfe, zum Beispiel bei einer Antragstellung. Andere suchen psychotherapeutische Unterstützung. Wieder andere möchten sich über die Katastrophe austauschen. Auch darauf soll reagiert werden.
Und weil das so vielfältig ist, müssen die Angebote auch so vielfältig sein. Es gibt nicht das Angebot, das zunächst mal alle in Anspruch nehmen müssen, sondern das muss zielgenau sein. Und das ist das, was man ja mit dieser Kette auch versucht.
Das psychosoziale Versorgungsangebot im Ahrtal wurde bereits direkt nach der Flutkatastrophe angegangen. Seit Ende März besteht nun das Nachsorgeangebot, das den letzten Teil der psychosozialen Versorgungskette darstellt.
Nicht nur finanziell, sondern auch psychologisch brauchen die Menschen im Ahrtal Hilfe. Seit ein paar Tagen gibt es dafür spezielle Angebote. Die Flutkatastrophe im Ahrtal, die ist jetzt ein Dreivierteljahr her. Wir haben es gerade eben gehört. Psychologische Betreuung für Betroffene ist wichtig. Es gibt unter anderem einen Opferbeauftragten, der sich um die Menschen kümmert. Opfer, das Wort, das hört man im Moment häufig. Beim sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche, aber auch zum Beispiel, wenn es um Integration und um Vielfalt geht. Wir kennen das Wort auch im Zusammenhang mit dem heutigen Karfreitag. Aus der Überlieferung, da heißt es oft, dass Gott seinen Sohn Jesus am Kreuz geopfert habe. Opfer und Opfern, wir wollen das mal einordnen. Ich habe dazu mit dem katholischen Theologen Dr. Gotthard Fuchs gesprochen. Er ist unter anderem Autor in der Zeitschrift Christ in der Gegenwart. Und ich habe ihn gefragt, was bedeutet Opfer und woher kommt der Begriff eigentlich?
Das Wort Opfer im Deutschen ist höchst missverständlich, weil es zwei ganz verschiedene Dinge meint. Einmal, und das wird deutlich, wenn man in die französische oder englische Sprache schaut, Victim, das Blutopfer, das Opfer, das wir anrichten, zum Beispiel Kriegsopfer oder das Tier, was geopfert wird, blutig meistens, und Sakrifice ist das freiwillige Einsetzen und Hingeben von etwas, sogar von sich selbst für andere. Und das ist dringend zu unterscheiden. Das eine meint eben eine Gewalttat, die unbedingt zu vermeiden ist, und das andere ist eine Tat in Freiheit, in Beziehungsstärke, letztlich in Liebe, Hingabe, offere, lateinisch heißt hingeben.
Jetzt gibt es im Deutschen Begriffe wie zum Beispiel Verkehrsopfer und Kriegsopfer. Zudem heißt es, Eltern opfern Zeit für ihre Kinder. Was ist da passiert, wenn wir sowas sagen?
Wir lachen zum Beispiel über alte Völker, die den Göttern etwas opfern, sogar Menschenopfer darbringen, wie die Inkas. Aber wir opfern auf den Altären des Fortschritts Jahr für Jahr sogenannte Verkehrsopfer. Das heißt, weil wir rasen wollen, weil wir eine rasende Gesellschaft sind, bringen wir andere um. Das ist Opfer im gewalttätigen Sinn, Victim. Wenn eine Mutter Zeit opfert und das nicht irgendwie nur genötigt tut, sondern, wie man unterstellen darf, aus Liebe, aus Fürsorge, dann ist das ein freiwilliges Sich-Einsetzen und Verausgaben von Lebenszeit, von Lebenskraft, vielleicht sogar von Leben überhaupt. Und das klar zu trennen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für eine Kultur.
Jetzt ist der Begriff stark vom Religiösen in den sozialpolitischen Kontext gezogen worden. So gibt es beispielsweise einen Opferbeauftragten in Rheinland-Pfalz. Er hat unter anderem die Opfer der Flut im Ahrtal im Blick. Ist dieser Begriff eigentlich passend gewählt?
Darüber kann man streiten. Er meint natürlich eine Verantwortung der Gesamtgesellschaft für jene Mitmenschen, die Opfer einer Katastrophe geworden sind, weil im Wort Opfer natürlich auch dann ein ethischer Anspruch steckt. Es ist selbstverständlich sozusagen geboten durch Menschenwürde und Nächstenliebe, dass wir Menschen, die Opfer wurden, etwa von einer Katastrophe im Ahrtal, dass denen geholfen wird und dass es dafür auch politisch Beauftragte gibt. So gesehen ist es schon eine ganz wichtige Bezeichnung für eine Gesamtverantwortung.
Ich habe es schon gesagt, der Begriff Opfer scheint momentan häufig gebraucht zu werden im Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche, aber auch in der Diskussion um Integration und Vielfalt. Dabei werden ja zwei Seiten sichtbar. Einerseits hat das Opfer Gewalt erfahren, stand also ganz unten. Andererseits genießt es jetzt Schutz und kann Ansprüche stellen. Wie bewerten Sie diese Wandlung?
Da ist auch die genannte Unklarheit oft im Spiel, wenn der Opferstatus dazu gebraucht wird, um etwas einzuklagen oder man sogar sich als Opfer stilisiert, um etwas für sich zu erreichen, dann geht das in Richtung eines Missverständnisses oder gar Missbrauchs. Wenn aber diejenigen, die zu Opfern gemacht wurden, zum Beispiel in diesen schrecklichen Verbrechen des Kindesmissbrauchs, wenn denen Gerechtigkeit widerfährt, dann ist das nur recht. Aber dahinter steckt, lassen Sie mich das noch sagen, im Blick auf den Karfreitag, eben auch oft ein Missverständnis des Christlichen. Ein Gott, der seinen Sohn opfert, wäre ja ein Sadist, wäre ein Gewalttäter. Das ist nie im Christentum gemeint. Gemeint ist das Geheimnis Jesu, der aus Freiheit und aus Liebe im Namen Gottes sich einsetzt für die Mitmenschen und Gewalt nicht mit Gegengewalt beantwortet und deshalb am Kreuz sterben muss. Der war ja kein Masochist, der aufs Kreuz zuging, sondern er hat die Konsequenzen getragen, die aus seinem mitmenschlichen, von Gott her auch beauftragten Verhalten erwachsen ist. Und das feiern wir am Karfreitag, den Mut dieses Menschen, sich der Gewalt zu stellen, aber nicht durch Gegengewalt, die wieder neue Opfer produziert, also Ausnutzung anderer, sondern der sich selbst hingibt und opfert. Also Ausdruck höchster Liebe für andere, so wie Maximilian Kolbe etwa im KZ, der für einen anderen, einen Familienvater, freiwillig in den Tod geht.
Sagt der katholische Theologe Dr. Gotthard Fuchs zu dem Begriff Opfer, den wir auch mit dem heutigen Karfreitag verbinden. Er schrieb Kirchengeschichte, Josef Ratzinger. Im Februar 2013 trat er als Papst zurück. Er hatte fast 8 Jahre lang die katholische Kirche geleitet, als erster deutscher Papst nach fast 500 Jahren. Morgen wird er 95, doch der Geburtstag wird überschattet vom Münchner Missbrauchsgutachten und seiner Rolle als Münchner Erzbischof.
Abgeschirmt von der Öffentlichkeit lebt Josef Ratzinger seit 9 Jahren im Kloster Mater Ecclesiae in den Grünanlagen des Vatikans. Abgeschirmt von der Öffentlichkeit wird der emeritierte Papst Benedikt XVI. Auch dort seinen 95. Geburtstag begehen. Interviews gibt Benedikt seit langem nicht, nur selten empfängt er Besuch. Gelegentlich schauen alte Vertraute vorbei, wie sein ehemaliger Sprecher Pater Lombardi. Er erlebt einen Benedikt, erzählt er, der trotz seines hohen Alters geistig noch voll auf der Höhe sei. Es geht ihm sehr gut dafür, dass er 95 Jahre alt ist. Er ist absolut klar im Geist, er hat zwar Schwierigkeiten zu gehen und hat auch eine sehr schwache Stimme, aber er drückt sich perfekt aus. Das Fleisch werde schwächer, der Geist aber sei nach wie vor stark. Ich habe wirklich den Eindruck einer Person, die absolut bewusst und klar sein hohes Alter lebt, im Gebet und im Nachdenken.
Jahre. Ne?
Für Benedikt ist es ein Geburtstag in schwierigen Zeiten. Die Schatten der Vorwürfe gegen ihn vom Anfang des Jahres im Zusammenhang mit dem Münchner Missbrauchsgutachten sind nicht verzogen. Theologieprofessor Michael Seewald von der Universität Münster sagt sogar:
Ich glaube, dass Papst Benedikt das Bild, das sich die Nachwelt von ihm machen wird, durch sein Handeln im Kontext der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in München und Freising nachhaltig beschädigt hat.
Die Gutachter in München hatten Benedikt vorgehalten, über eine Sitzung, in der es um einen Missbrauchstäter ging, die Unwahrheit gesagt zu haben. Der emeritierte Papst räumte zwar den Fehler in seiner Aussage ein, sein Privatsekretär Genswein aber begründete diesen Fehler mit einem Zitat: versehen in der redaktionellen Bearbeitung. Die Opfer sexueller Gewalt bat Benedikt in seiner Stellungnahme um Entschuldigung. Er vermied allerdings ein Eingeständnis persönlichen Fehlverhaltens. Theologieprofessor Seewald sagt:
Insgesamt ist dadurch in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden, als ob etwas vertuscht werde und als ob Verantwortlichkeiten nicht benannt und nicht eingestanden werden. In der Tat tut Benedikt XVI. Sich schwer damit, auch persönliche Verantwortlichkeiten zu benennen.
Seine Freunde und Unterstützer dagegen verteidigen Josef Ratzinger und erinnern daran, dass Benedikt vor mehr als 10 Jahren der erste Papst war, der sich mit Missbrauchsopfern getroffen und in der katholischen Kirche Schritte zur Aufarbeitung eingeleitet hat. Im Übrigen meint sein ehemaliger Sprecher Pater Lombardi, werde Benedikt in seiner Heimat strenger beurteilt als anderswo. Was das Klima in Deutschland anbelangt, ist es ein bisschen das Problem der Deutschen. Hier in Italien und in vielen anderen Teilen der Welt sind die Zuneigung und Wertschätzung für ihn nach wie vor sehr groß. Der Wert seiner Theologie, auch seiner Enzykliken und seiner Predigten, das ist ein Wert, der bleibt. Ob Papst Franziskus Benedikt persönlich zu dessen Festtag gratulieren wird, lässt der Vatikan offen. Eine große Feier allerdings ist ausgeschlossen.
Morgen feiert Josef Ratzinger seinen 95. Geburtstag. Seit 9 Jahren lebt der ehemalige Papst in einem Kloster im Vatikan. Jörg Seiselberg hat für uns berichtet. Zu diesem Tag heute gehört auch das Thema Tod dazu. Darüber sprechen wir, genauer gesagt, über die Sterbehilfe. Der medizinische Fortschritt macht es möglich, Menschen am Leben zu erhalten, auch wenn es keine Heilung mehr gibt. Dabei wollen Menschen, die unheilbar krank sind, manchmal einfach nur sterben. Seit gut 2 Jahren sind wir in einer rechtlichen Grauzone in Deutschland. Im Februar 2020 entschied das Bundesverfassungsgericht, die Sterbehilfe muss gesetzlich neu geregelt werden. Der assistierte Suizid ist seitdem möglich. Schwerstkranke können einen Arzt bitten, eine tödliche Substanz zu beschaffen. Die muss der Sterbewillige dann selbst einnehmen. Ich habe dazu mit meinem Kollegen Michael Hollenbach gesprochen und ihn gefragt, was ist im Moment erlaubt und was nicht.
Ja, beim assistierten Suizid ist eigentlich, ich sag mal, eine Menge erlaubt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Also die Sterbehilfevereine sind unmittelbar nach dem Urteil wieder aktiv geworden. Je nachdem, wie die Vorgaben der Vereine sind, findet eine Beratung statt, eine Begutachtung statt. Dann wird in der Regel von den Vereinen ein Arzt beauftragt, der sich mit den Menschen in Verbindung setzt und der assistiert dann eben diesen Suizid. Und das ist zum Beispiel im vergangenen Jahr auch rund 350 Mal in Deutschland passiert.
Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss die Politik die Sterbehilfe neu regeln. Es gibt da bei den Parteien im Bundestag mehrere fraktionsübergreifende Vorschläge. Wie sehen diese Vorschläge aus?
Ja, es gibt bislang 3 Initiativen, also einmal die, ich sag mal, restriktivste Variante. Und dieser Entwurf stellt vor allem die Suizidprävention und den Lebensschutz in den Mittelpunkt. Der assistierte Suizid soll prinzipiell strafbar sein, aber unter bestimmten Voraussetzungen dann doch erlaubt werden. Zu diesen Voraussetzungen zählt, dass Fachärzte oder Psychiater ein Gutachten schreiben, dass der Suizidwunsch frei verantwortlich und auch dauerhaft ist. Der Gegenentwurf dazu, der stammt von der FDP-Abgeordneten Katrin Helling-Pla. Und im Kern geht es da darum, dass der assistierte Suizid außerhalb des Strafrechts geregelt werden soll. Hier soll es auch ein Beratungssystem geben, aber die liberale Handschrift ist deutlich erkennbar. Und vielleicht noch die 3. Variante, die liegt ein bisschen dazwischen. Eigentlich auch eher liberal, aber da liegt der Schwerpunkt eindeutig auf eine Unterstützung für Menschen, die wirklich sterbenskrank sind und im finalen Stadium sich befinden.
Der assistierte Suizid ist in Deutschland recht neu. Er ist erst seit Februar 2020 erlaubt. In anderen europäischen Ländern hat man schon länger Erfahrung damit gemacht, zum Beispiel etwa in der Schweiz. Sie waren ja auch einmal bei einem assistierten Suizid dabei. Wie muss man sich das vorstellen? In welcher Atmosphäre läuft das ab?
Ja, das war in der Schweiz im Zusammenhang mit Dignitas. Da habe ich eine Frau, die hochgradig krebserkrankt war und wirklich nur noch wahrscheinlich wenige Wochen leben konnte. Die hat sich dann dazu entschieden, in die Schweiz zu fahren. Und ich muss sagen, es war eigentlich in einem sehr würdigen Rahmen. Die Frau hat ihre Freundin mitgenommen, wurde begleitet von den Sterbehelfern vor Ort. Sie hat dann dort erstmal ein Medikament eingenommen, um den Magen zu beruhigen, hat nochmal einen Spaziergang gemacht. Es wurde eine Videoaufnahme von ihr gemacht, um ihren Wunsch zu dokumentieren. Und dann hat sie sich eben auf eine Liege gelegt, umarmt von ihrer Freundin und hat dann dieses todbringende Medikament eingenommen und ist dann auch wirklich sanft eingeschlafen.
Haben Sie vorher mit der Frau noch mal gesprochen? Was waren Ihre Beweggründe, in die Schweiz zu gehen und diesen Schritt zu machen?
Der entscheidende Grund war, dass sie Angst hatte, ihre Würde zu verlieren. Also man muss sagen, es war eine Frau, die war Mitte 80, sehr schick, elegant gekleidet. Man merkte das schon rein äußerlich. Die Würde spielte bei ihr eine ganz große Rolle. Und sie hatte einfach Angst, keine Kontrolle mehr über ihren Körper und über ihren Geist zu haben. Und das war bei ihr der entscheidende Schritt, zu sagen, nein, dann möchte ich vorher gehen.
Mit der Beihilfe zur Selbsttötung tun sich vor allem die christlichen Kirchen schwer. Ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist für sie problematisch. Was sind da die Hintergründe?
Also in der evangelischen Kirche hat es in den letzten 12 Monaten eine intensive Debatte gegeben. Ich sag mal, da gibt es vielleicht zwei Flügel. Der eine sagt, das können wir auf keinen Fall unterstützen. Da macht die Theologie sozusagen nicht mit. Das Leben ist ein Geschenk Gottes. Da dürfen wir nicht mithelfen, wenn das, ich sag mal, weggeworfen wird. Die andere Haltung ist, wir müssen barmherzig sein. Wir müssen den Menschen begleiten, auch wenn es uns vielleicht religiös und theologisch gegen den Strich geht. Aber man darf diese Menschen in so einer Situation eben nicht alleine lassen. Das heißt natürlich nicht, dass man das todbringende Medikament besorgt, aber die Seelsorge ist in solchen Momenten gefragt. Bei der katholischen Kirche ist das eindeutig. Suizid ist eine schwere Sünde. Beihilfe zum Suizid wird abgelehnt. Also da wird sozusagen klare Kante positioniert.
Sagt Michael Hollenbach zum Thema Sterbehilfe. Rucksack packen und dann geht's raus in die Natur. Das ist bei dem schönen Wetter heute bestimmt bei vielen so. Nicht ganz so einfach ist so eine Tour durchs Grüne für Menschen, die im Rollstuhl sitzen. Auf vielen Wegen kommt man da nicht wirklich gut voran. Deshalb gibt es im Mayener Ortsteil Kürrenberg jetzt einen Rollstuhlwanderweg. Rollstuhlfahrer und Menschen mit Rollator können hier einen Ausflug ins Grüne machen. Heinz Hofmann sitzt im Rollstuhl und meine Kollegin Martina Gonser hat ihn begleitet.
Heinz Hofmann ist erst seit Herbst letzten Jahres permanent auf seinen Elektrorollstuhl angewiesen. Nach 2 Schlaganfällen ist er halbseitig gelähmt und kann nicht mehr gehen.
40 Jahre gearbeitet und von einer Sekunde auf die andere war mein Leben auf den Kopf gestellt.
Der Miner wurde mitten aus dem Leben gerissen. Als Bergmann in einem Schieferbergwerk musste Heinz Hofmann unter Tage oft kilometerweit zu Fuß zurücklegen. Regelmäßig war er oft und gerne im Wald unterwegs gewesen.
Mit dem Hund jeden Tag mindestens eine Stunde, wenn ich arbeiten war. Am Wochenende 3-mal fast 3 Stunden.
Jetzt ist Heinz Hofmann das erste Mal wieder im Wald. Er genießt die Tour durch den lichten Eichenwald im 500 Meter hochgelegenen Kürrenberg. Es sind frühsommerliche Temperaturen. Die Sonne scheint zwischen den Bäumen hindurch auf ein Meer von üppig blühenden weißen Buschwindröschen. Der Weg, auf dem Heinz Hofmann dahin rollt, ist breit und glatt. Für ihn perfekt.
Der Weg ist besser wie mein Marktplatz. Ich kann hier fahren, drehen, keine Probleme. Rutscht nicht, man hoppelt nicht.
Dass Heinz Hofmann nicht hoppelt und damit seinem Rücken schadet, hängt damit zusammen, dass der Weg nicht nur aus stark verdichtetem Basaltsand besteht, der Wald wird sogar gefegt, erzählt der Initiator des Rollstuhlwanderweges, der Förster Peter Göke.
Der Pflegeaufwand geht sogar so weit, dass wir in einem Herbst, wenn viele Bucheckern, die sieht man hier allenthalben am Wegrand liegen, wir kehren die dann vom Weg runter. Wenn das hier mit Bucheckernhüllen voll liegt, dann ist das mit so einem Rollstuhl nicht mehr befahrbar.
Auch bei dem Rollstuhlwanderweg gehört eine Grillhütte zur Ausstattung mit dazu. Außensitzbänke und behindertengerechtes Dixi-Klo inklusive. Alles ist auf die Bedürfnisse der Rollstuhlfahrer abgestimmt. So können die Sitzbänke, die im Inneren der Hütte an der Wand angebracht sind, so weggeklappt werden, dass man auch mit einem Rollstuhl an den Tisch fahren kann. Menschen mit und ohne Handicap sollen hier bequem zusammensitzen können, sagt Peter Göke. Denn der Rollstuhlwanderweg ist durchaus auch für andere Spaziergänger, aber vor allem auch für junge Familien gut geeignet, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind. Mit Spendengeldern, Fördermitteln und der Hilfe heimischer Baufirmen konnte Peter Göke die Idee umsetzen. Und er freut sich, wenn er von seinem Forstbüro aus sieht, dass es sogar Rollstuhlfahrer gibt, die von weit her kommen.
Und da waren also Leute sogar aus Stuttgart dabei, die eigens, um ein Walderlebnis zu haben, speziell zu uns gekommen sind, weil ansonsten geht das nicht.
Umso mehr freut sich Heinz Hofmann, dass er es nicht so weit hat bis zum Kürrenberger Rollstuhlwanderweg.
Genau richtig gemacht, also sehr gut.
Und Heinz Hofmann feiert heute übrigens Geburtstag. Wir wünschen ihm natürlich alles, alles Gute, ihm und natürlich allen anderen Geburtstagskindern heute einen schönen Tag. Wir sind mitten in der Karwoche mit den für die Christen wichtigsten Feiertagen im Jahr. Aber viele Menschen in Deutschland wollen mit der Kirche nichts mehr zu tun haben und treten aus. Im Bistum Speyer zum Beispiel, das die Pfalz und auch einen Teil vom Saarland umfasst, waren das über 5000 Menschen alleine im letzten Jahr. Aber es gibt auch diejenigen, die der Kirche wieder beitreten wollen. Und unsere Reporterin Deborah Kölz hat in der Pfalz mit jemandem gesprochen, der sich dafür stark macht.
Tanja Rieger ist im Bistum Speyer Referentin für Glaubenskommunikation. Und dazu gehört für sie auch der Kontakt mit Leuten, die gerne wieder in die Kirche eintreten wollen. Hierzu beantwortet sie Wiedereintrittsfragen im Bistum und auch beim bundesweiten Kontakttelefon. Warum wollen die Leute denn wieder in die Kirche eintreten?
Also da gibt es zum einen die eintreten, weil sie einen kirchlichen Arbeitgeber jetzt haben, wo das dann halt einfach Voraussetzung ist, Mitglied in der Kirche zu sein. Oder die Taufpate werden wollen und dann eben wieder eintreten.
Daneben gibt es auch noch persönlichere Gründe, wieso Menschen wieder Teil der katholischen Kirche werden möchten.
Dass ihnen Menschen begegnet sind, die authentisch waren, die einfach ein gutes Bild von Kirche abgeben oder die einladend sind, offen, ehrlich, wo man dann sagt, ja, also eigentlich möchte ich da wieder dazukommen.
Dieses Gefühl möchte Tanja Rieger auch gerne nach dem Kircheneintritt weitertragen. Deshalb hat sie im vergangenen Jahr das Willkommensfest in Speyer organisiert. Es soll nun eine jährliche Tradition werden. Bei diesem Fest hat sie dann auch die 62-jährige Cornelia Villersin kennengelernt.
Das in Speyer war wirklich was ganz Besonderes und ich habe mich da wirklich sehr willkommen gefühlt. Ist immer noch was Besonderes, wenn ich daran zurückdenke.
Cornelia Villersin war vor rund 20 Jahren aus der Kirche ausgetreten, wegen der Kirchensteuer. Trotzdem blieb sie der katholischen Kirche verbunden und es wuchs der Wunsch, wieder dazuzugehören. Das kirchliche Engagement ihrer Tochter und der örtliche Pfarrer halfen ihr schlussendlich beim Wiedereintritt.
Ich war eigentlich ganz aufgeregt.
Dass sie jetzt wieder ein Mitglied der Kirche ist, daran erinnert sie auch täglich ein Segensarmband, das sie beim Willkommensfest bekommen hat. Darauf wird sie auch oft angesprochen.
Und dann habe ich eben erzählt, dass ich in die Kirche wieder eingetreten bin. Manche fanden das jetzt warum und wieso und du kannst auch so in die Kirche gehen. Aber ich habe dann halt erzählt, dass es mir wichtig ist und dass ich auch dazugehören möchte und in der Kirchengemeinschaft mich angenommen gefühlt möchte.
Genau solche persönlichen Kontakte und Beziehungen sind das Wichtigste, sagt Tanja Rieger vom Bistum Speyer, um Menschen wieder für die Kirche zu begeistern. Das mache die Willkommenskultur aus.
Dass ich dann auch überzeugt bin oder dass ich sagen kann, ich halte auch dann das Schwierige von Kirche aus, dafür braucht es Beziehung. Dafür braucht es Menschen, die das auch leben und die mit mir auch durch die ganze Zweifel und Anfrage auch durchgehen. Also ich denke, das muss zusammenkommen, damit das ja ein tragender Schritt bleiben kann.
Wer Fragen zum Wiedereintritt und zur Kirche hat, kann jederzeit auch erstmal anonym Antworten bekommen. Es gibt ja zum Beispiel die Seite katholisch-werden.de, katholisch-werden.de. Da finden Sie zum Beispiel Ansprechpartner aus der Region katholisch-werden.de.